Bei mir ist heute Wolfgang Bosbach. Hallo Herr Bosbach, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht einmal selber vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, für die Leute, die Sie nicht kennen?
Danke für die Einladung. Wolfgang Bosbach, 1952 hier um die Ecke herum geboren, am Birkenbusch, wo meine Mutter heute noch lebt, vom Beruf Betriebswirt und Jurist. Ich war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, verheiratet, und wir haben 3 Töchter und erwarten Anfang nächsten Jahres unser erstes Enkelkind.
Das ist sehr schön. Von einem Ihrer Töchter kommt eines der schönsten, oder in meinen Augen eines der schönsten Zitate, die ich seit langem gelesen habe. Ihre Tochter Caroline hat gesagt: Was meine Schwestern und ich von meinem Vater gelernt haben, dass man mit Fleiß und Ehrgeiz vieles erreichen kann und auch in den herausforderndsten Momenten des Lebens niemals den Humor verliert. Wie wichtig ist Humor in Ihrem Leben?
Ja, ohne Humor hältst du es in der Politik keine 48 Jahre aus. Humor wird ja oft verwechselt mit Albernheit, mit Blödsinn, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. Es bedeutet für mich auch nicht alles total ernst nehmen, und wenn man einmal große Probleme hat, dann denen auch nicht so begegnen wie klappt sowieso nicht, schaffe ich sowieso nicht, alles ganz schlimm, sondern immer versuchen, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen und nie an Dingen verzweifeln, die man ohnehin nicht ändern kann. Ansonsten gehört es ja mit zu unserer rheinischen DNA, dass wir Frohnaturen sind.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Sie waren lange Zeit in der Politik. Wie kam es dazu? Also wie sind Sie da hingekommen? Wie war der Weg dahin?
Meine Eltern waren nie Mitglied einer Partei, bevor ich es geworden bin. Dann sind sie Jahre später auch CDU-Mitglieder geworden. Aber ich komme aus einem politischen Elternhaus. Mein Vater war sehr, sehr stark an Politik interessiert, bis ins hohe Alter. Ich glaube, er wäre auch gerne an meiner Stelle im Deutschen Bundestag gewesen. Er hat mir immer erklärt, was ich sagen müsste und wie ich es sagen müsste und was er an meiner Stelle gesagt hätte, bis Mutter kam und hat gesagt: Ja, Alfred, lass mal den Jungen in Ruhe. Die hatte ganz andere Sorgen. Ja? Kriegt der Junge genug zu essen und hat er noch genügend Schlaf? Waren berechtigte Fragen zu der aktiven Zeit. Und 1972, als ich dann in die Junge Union eingetreten bin, später in die CDU, das war ein Jahr voller innenpolitischer Spannungen mit einem hammerharten Wahlkampf, am Ende einer Wahlbeteiligung von über 90%. Das war Folge eines harten Wahlkampfs. Und damals sind sehr, sehr viele in Parteien eingetreten. Und viele Freunde von mir sind anders abgebogen, sind bei der FDP gelandet oder bei der SPD. Für mich kam aber von Anfang an nur die Union in Frage.
Jetzt würde ich, wenn ich mich, ich möchte mich gar nicht politisch irgendwo einordnen, aber ich würde mich, glaube ich, nicht der CDU zugehörig gefühlt. Trotzdem kann ich an vielen Stellen sehr gut nachvollziehen und sehe auch Ihre Sicht der Dinge ein. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Haben Sie eine Idee, woher das kommt, dass Sie da so, ich möchte es mal nennen, massentauglich sind?
Das gehört übrigens zu den guten Erfahrungen in den letzten 48 Jahren. Ich habe auch unter dem Strich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht, obwohl es ja immer so heißt, so Politik, politisch Lied, ein garstig Lied, Politik, ein schmutziges Geschäft, ist immer etwas Wahres dran, aber diese Pauschalurteile sind nicht gerecht. Und zu den positiven Erfahrungen gehört eben auch, dass ich schon viele, wie Sie jetzt auch erlebt haben, die mir gesagt oder geschrieben haben, in dieser oder jeden Frage habe ich eine andere Meinung als Sie. Aber ich finde es gut, dass Sie bei Ihrer Überzeugung bleiben. Ich glaube, letztendlich sind 2 Dinge entscheidend. Einmal hart an der Sache. Ich habe immer versucht, oberhalb der Gürtellinie zu bleiben, immer versucht, meine Position mit guten Sachargumenten zu begründen. Der eine teilt sie, der andere teilt sie nicht. Und das andere ist Authentizität. Die Leute müssen wissen, sie werden nicht belogen, sie werden nicht betrogen, sie werden nicht getäuscht. Das war mir ganz wichtig, dass am Ende einer Wahlperiode niemand sagen konnte, wir sind von ihm enttäuscht oder er hat uns getäuscht.
Ich glaube, das ist Ihnen ganz gut gelungen, wenn ich das so sagen kann. Würden Sie heute noch gerne im Bundestag sitzen, also jetzt vor allen Dingen in Bezug auf die aktuelle Situation?
Also wenn ich 10, 15 Jahre jünger wäre, auch gesundheitlich fit, selbstverständlich Abgeordneter zu sein, war immer mein Wunschberuf. Die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, ist mir auch nicht leicht gefallen. Aber jetzt mit dem Abstand von 4 Jahren muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich wollte es auch nicht so austrudeln lassen. Also ich habe 23 Jahre lang Vollgas gegeben, erst in Bonn, dann 17 Jahre in Berlin. Und wenn ich auf einmal 3 Gänge zurückgeschaltet hätten die Leute gesagt, was ist denn mit dem los? Jetzt lässt er sich aber hängen. Und das wollte ich nicht. Und es ist besser, wenn man aufhört und viele sagen, ach, das ist aber schade, der hätte noch eine Runde drehen können, als wenn die Leute sagen, eigentlich müsste er jetzt Schluss machen, wir wissen nur nicht, wie wir es ihm beibringen sollen.
Politik war für Sie auch immer so eine ganz oder gar nicht Entscheidung, ja, oder? Also da gab es nicht viel zwischen. Sie haben sich mit den Worten aus dem Bundestag verabschiedet, also sinngemäß, geht immer ordentlich miteinander um. Haben Sie das Gefühl, dass das gelungen ist, Ihr Wunsch, oder dass er in Erfüllung gegangen ist?
Naja, durch das Einrücken der AfD in den Bundestag hat sich das Klima natürlich deutlich verschlechtert. Mir hat noch nie diese Brüllerei, diese Schimpferei gelegen. Das war nie meine Welt, egal von welcher Seite das kam. Das ist jetzt noch mal schlimmer geworden. In meinen Jahren als Ausschussvorsitzender, da muss ich sagen, da ist es mir doch gelungen. Blöd, wenn man das von sich selber sagen muss, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen würden das auch bestätigen. Ist es mir doch gelungen, für ein anständiges, gutes, sachliches Beratungsklima zu sorgen. Und es durfte auch ruhig mal gelacht werden.
Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wenn Sie jetzt, Sie waren 27 Jahre in der Politik?
Ja, also insgesamt 20 Jahre erstmal Kommunalpolitik, okay, und dann noch 23 Jahre im Bundestag. Okay.
Wer waren so die beeindruckendsten Personen, die Sie kennenlernen durften oder kennengelernt haben?
Also von denen, die jetzt noch im Amt sind, eindeutig Wolfgang Schäuble. Denn der hat ja, das muss man sagen, anders kann man es nicht ausdrücken, sein Leben riskiert für die Politik, für sein Land, für unsere Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe ihn ja aus nächster Nähe beobachten können, teilweise doch erhebliche Schmerzen und Beschwerden. Und wie er das alles meistert, auch bis heute noch, muss ich vorstellen, der ist seit 1972 Mitglied des Bundestages. Da bin ich gerade in die CDU eingetreten. Und immer in Führungsfunktion, da kann ich nur sagen, das ist eine ganz große Persönlichkeit, großer persönlicher und politischer Respekt. Hier zu Hause eindeutig Franz-Heinrich Keim, mein Vorgänger im Amt als Bundestagsabgeordneter, für den ich ja auch 12 Jahre arbeiten durfte, als ich noch mein Abitur nachgeholt und dann später in Köln studiert habe.
Schöne Worte haben Sie da gefunden. Wenn wir jetzt, Sie haben es schon gesagt, Sie sind selber gesundheitlich angeschlagen, sind damit auch immer sehr offen umgegangen. Haben Sie in der aktuellen Situation Sorge um sich, um die Menschen um Sie herum?
Ja, nicht weniger, nicht mehr als vorher auch. Ich habe Respekt, also ich passe schon auf vor der Erkrankung Covid-19. Ich weiß, was das für eine ernste, heimtückische Erkrankung ist, aber ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Also wenn du jeden Tag beim Aufstehen denkst, oh, was kann dir heute passieren, bleibst du gleich im Bett. A3 ist auch gefährlich, muss nicht unbedingt Coronavirus sein. Aber ich gehe keine unnötigen Risiken ein und wir passen schon zu Hause, insbesondere wegen der Schwangerschaft meiner Jüngsten, auf, dass wir kein Risiko eingehen, das wir hinterher sehr bedauern.
Das ist mit Sicherheit richtig. Wir sitzen jetzt gerade hier auch bei mir in der Tanzschule mit einem Glas zwischen uns und die Räume sind ziemlich leer. Wenn wir jetzt, Sie haben gerade auch nochmal Ihre jüngste Tochter angesprochen, Sie haben 3 Töchter insgesamt. Wenn Sie da an die Jugend, an die Kindheit denken, was waren so Sachen, die die gemacht haben? Also ich habe zum Beispiel in meiner Jugend Klavier gespielt, ich habe viel Tischtennis gespielt. Was waren Sachen, die Ihre Töchter gemacht haben?
Also die Kinder haben eine Leidenschaft von ihrer Mutter geerbt, also nicht von mir, von ihrer Mutter. Das ist die Liebe zu Pferden, die Liebe zum Reitsport. Meine Frau ist eine sehr gute Reiterin. Wir hatten mal 2 Pferde, jetzt haben wir noch 1 Pferd bei uns in der Nachbarschaft. Wir wohnen ja ländlich sittlich, in Herkenrath ist der Hof, wo die Pferde stehen. Und sie sind mit großer Begeisterung geritten. Auch meine Älteste, die kommt an diesem Wochenende wieder nach Hause. Die wohnt in Eltville im Rheingau, übrigens sehr, sehr schön da unten. Dann geht sie auch in den Stall. Also das war für die Kinder ganz, ganz wichtig. Und wir haben ihnen natürlich auch versucht zu erklären, Pferde, das sind keine Sportgeräte, sondern das sind Lebewesen. Und um die musst du dich kümmern. Und zwar 365 Tage im Jahr, auch im bitterkalten Winter. Und das haben die mit großer Liebe gemacht.
und wahrscheinlich auch viel mitgenommen. Worauf die Frage eigentlich...
Ja, viel mitgenommen, stimmt, ja, da haben Sie recht. Ach so, meinen Sie jetzt? Ja, ja, das auch, ja.
Wo die Frage eigentlich hinlaufen sollte, auf das, also gerade sind ja viele Einrichtungen einfach nicht offen, also geschlossen, wenn man das so sagen möchte. Viele Freizeiteinrichtungen, und ich glaube, gerade für Kinder und Jugendliche ist es gerade total schwer, das dann wirklich einzuordnen zwischen... Ich gehe in die Schule, bin da total eng beieinander und kann dann aber nicht zu meinem Hobby gehen, kann nicht in einen Sportverein gehen, was auch immer. Glauben Sie, dass Ihren Kindern das geschadet hätte, ist das falsche Wort, aber was glauben Sie, hätte das mit Ihren Töchtern gemacht?
Schwer zu sagen, weil wir haben alle die gleichen Eltern, Mama und Papa sind die gleichen, aber drei völlig unterschiedliche Temperamente, Charaktere. Aber die in Anführungszeichen Kinder, also bevor man jetzt glaubt, dass die Bosbos-Kinder noch mit der Schaufel im Sandkasten sitzen, die drei sind 30, 28, 25. Also man sagt so aus dem Gröbsten raus, aber das sagt man nur, wenn man keine eigenen Kinder hat. Die hat es ja selber voll erwischt. Die Nummer zwei, Nathalie, ist begeisterte Stewardess, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Sie war 7 Jahre bei Germanwings, hat jetzt ihren Arbeitsplatz verloren. Meine Jüngste hat im Sommer ein kleines Café aufgemacht, Café Perfetto in der Fußgängerzone. Sie musste das Café schließen. Also wir wissen, wie es denen geht, die große Sorgen haben. Aber das ist schon ein Unterschied, ob du dann Eltern hast, die sagen, macht euch materiell keine Sorgen, oder ob du um das wirtschaftliche Überleben kämpfst. Ich bin ja auch jetzt 9 Monate nach dem Auftreten von Corona in Deutschland völlig platt über eine Gelassenheit, die ich antreffe, auch bei vielen Politikerinnen und Politikern, die ich mir nur damit erklären kann, dass deren Gehalt sicher ist. Das kommt jeden Monat pünktlich in voller Höhe. Die müssen nicht um ihr Gehalt kämpfen, wie andere, die selbstständig sind, Freiberufler sind, Künstler sind, Gastronomen, Hoteliers. Viele wissen nicht mehr, wie es weitergeht.
Ja, also vor allen Dingen wurden ja auch viele Maßnahmen getroffen. Ich habe tatsächlich auch immer wieder jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen vermehrt gesagt, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum es nicht im November, als es dann zugemacht wurde oder als der Lockdown light dann kam, warum dann nicht einmal für 4 Wochen alles zugemacht wurde, konsequent. Ich glaube, jetzt aus meiner Sicht, aus meiner laienhaften Sicht, ist es jetzt nicht möglich, den Einzelhandel zum Beispiel zuzumachen. Was glauben Sie, warum das im November nicht passiert ist?
Also weil ja die Zahlen danach wieder hochgegangen wären. Okay. Es gibt kein Beispiel für einen harten Lockdown und danach ist Ruhe. Wir werden ja auch oft verglichen, und da muss ich wirklich sagen, Leute, kauft euch einen Globus oder guckt mal auf die Landkarte. Wir werden verglichen mit Japan, weil die sehr niedrige Inzidenzwerte haben. Entschuldigung, Japan ist eine Insel bei uns. Wir haben 9 Nachbarländer. Es ist ein fröhliches, permanentes Kommen und Gehen. Wir haben eine Zuwanderung seit vielen, vielen Jahren, die hat Japan noch nie gehabt. Und es ist leichter in einer Insel, in einer isolierten Lage, das gilt beispielsweise auch für die beiden großen Inseln Neuseeland, eine Pandemiestrategie zu entwickeln, wo ziemlich sicher sein kann, wenn man das jetzt machen, gehen die Zahlen deutlich zurück und bleiben auch unten. Nein, sie wären wieder hochgegangen und die wirtschaftlichen Folgen wären vermutlich noch gravierender gewesen.
Ich glaube, also ich möchte gerade nicht in der Lage eines Politikers stecken und da irgendwas entscheiden müssen. Das auf gar keinen Fall.
Der eine sagt, die Maßnahmen, die getroffen werden, müssten viel härter sein. Der andere sagt, die Maßnahmen sind viel zu hart. Der dritte sagt, Bill Gates ist an allem schuld. Also es gibt keine Entscheidung, wo die Bevölkerung aufsteht und applaudiert. Ja. Es wird immer Leute geben, die auch mit guten Argumenten sagen, aber ich hätte es anders gemacht. Ja. Der Nachbar hätte es wieder anders gemacht als sein Nachbar.
Und dann auch mit guten Argumenten wieder.
Ja, immer. Ja. Es gibt doch in der Politik nicht richtig und falsch, sondern unterschiedliche Meinungen ringen miteinander. Wir sagen oft, also das stimmt jetzt aber nicht, aber wir meinen, also ich habe da eine andere Sicht auf die Dinge. Das ist schon ein Unterschied. Mathematik kannst du nicht sagen, das ist bei mir 8. Da haben wir uns irgendwann, 3 mal 3 ist 9, drauf geeinigt. So, ist ja nicht verboten zu sagen, ist 8. Da kann man aber sagen, das ist falsch. Aber in der Politik, der eine sieht es so, der andere sieht es anders.
Wie haben Sie in politische Entscheidungen Ihre persönliche Meinung einfließen lassen oder haben Sie immer probiert, im Wohle der Partei oder im Sinne der Partei zu handeln?
Also ich habe schon mich redlich darum bemüht, meiner Überzeugung treu zu bleiben, nicht immer zur Begeisterung der Kanzlerin, aber da müssen wir beide durch, sie und ich. Ist auch nicht Aufgabe eines Bundestagsabgeordneten, für die Regierung pflegeleicht zu sein. Jeder hat seine eigene Arbeit und Verantwortung. Aber es ist schon richtig, ich habe schon mehr als einmal Faust in der Tasche gemacht und habe gedacht, ey, komm, ich selber würde es anders entscheiden, aber wenn die Mehrheit der Fraktion es so sieht, dann stimmst du mit. Jetzt darf man es auch nicht übertreiben, ist auch nicht jede Entscheidung eine Gewissensentscheidung. Bei ethisch-moralischen Fragen, nehmen Sie mal Beispiel Patientenverfügung, Sterbehilfe, ähnliche Themen, das sind höchst persönliche Entscheidungen. Das sind wirklich Gewissensfragen, aber was weiß ich, Doppelbesteuerungsabkommen mit Kenia, also wer das zur Gewissensfrage macht, der sollte mal fragen, ob sein Gewissen da an der richtigen Stelle eingesetzt wird.
Das, ja, lasse ich einfach mal so stehen. Sie haben, ich komme noch mal, ich schwenke mit den Themen ein bisschen umher. Sie haben bei dem Interview, was ich am Anfang auch zitiert habe, hatten Sie, ich glaube, es war das Interview, hatten Sie gesagt, dass Sie jetzt im Ruhestand Ihren, oder von der Moderatorin wurde das gefragt oder gesagt, dass Sie Ihr Golfspielen verbessern wollen. Das ist jetzt, das Interview ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Ist es bis jetzt gelungen?
Aber ich kann Ihnen sagen, sowas von gelungen. Ich spiele ja noch nicht sehr lange Golf. Also der eine sagt so, der andere sagt so. Bei der Frage spielt Bosbach Golf. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber von der Platzreife auf 25-2, wenn die Fortschritte so weitergehen, dann sieht man mich in 4, 5 Jahren bei den US Open.
Ja, da bin ich sehr,
nur als Balljunge, aber
da bin ich sehr gespannt. Ja, können Sie denn Ihren Ruhestand genießen?
Ja und nein, im Moment habe ich ja unfreiwillig viel Freizeit. Mhm. Also von, wann fing das Ganze an? Von März bis November sind 79 Veranstaltungen abgesagt worden. Ja, nur die allerwenigsten hier in der Heimat, sonst bundesweit. Und für den Veranstalter sind es immer 2 Stunden, aber für mich oft 2 Tage mit Hin- und Rückfahrt, Veranstaltung, Übernachtung. Und das ist alles weggefallen. Dann gab es 3 verschiedene Etappen. Erste Etappe, jetzt kannst du mal alle Schreibtische leer machen, zu Hause, in der Kanzlei, bei der CDU. Zweite Abteilung, da wurde das Wetter ja auch schön. Och, guck mal, jetzt kannst du mal die bergische Heimat genießen. Jetzt legst du dich mal in den Garten, liest ein gutes Buch und jetzt bin ich mitten in der 3. Abteilung. Jetzt will ich unbedingt mein altes Leben wieder zurück. Jetzt wird es langweilig.
Das heißt, also andere stellen sich ihren Ruhestand, glaube ich, ein bisschen entspannter und ruhiger vor als Sie.
Ja, das war auch nie mein Ziel, von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, je nach Betrachtung, sondern ich wollte immer, man hat die Arbeit ja Spaß gemacht, das tun, was ich gerne tun möchte. Ich bin auch gar kein Typ, der sich dann zu Hause hinsetzt und einschließt. Und ich muss immer schmunzeln, wenn meine Frau so nachmittags sagt, also immer, hast du gar nichts mehr zu tun, musst du nicht noch mal in die Kanzlei fahren, was übersetzt so viel heißt, wie gehen wir aus den Füßen.
Dürfen Sie sich an der Gartenarbeit beteiligen?
Ja, ich habe keinen grünen Daumen. Also das will ich dem Garten gar nicht antun. Das erinnert mich so an den schönen Satz von Michael Mittermeier in unserem Podcast Die Wochentester, als es um Homeschooling ging. Hat er gesagt, meine Frau war Homeschooling, ich war die Pause.
Ja, ja, das, im Moment ist jetzt mit der Gartenarbeit ja sowieso schwierig.
Nein, also ich halte mich da weitestgehend raus, aber nicht, weil ich faul bin, sondern weil meine Frau sagt, lass mal, ich mach das schon. Auch zu Hause, wenn ich so versuche, das ein oder andere im Haushalt neu zu organisieren, das geht nicht lange gut, bis ich eine Ansage bekomme, dass ich mich da besser raushalte.
Ärger bekommen. Ja. Es ist schön zu hören, dass da anscheinend jeder durch muss, auch in jedem Alter noch, dass sich das nie verändert. Ich habe ein kleines Video dabei von einem Künstler, den ich sehr schätze, Jean-Philippe Kindler, der sich zur aktuellen Situation so ein bisschen geäußert hat und eine Idee für die Kunst- und Kulturbranche geäußert hat. Das würde ich Ihnen gerne einmal vorspielen und vorzeigen und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren.
Moin Leute, in der neuen Diskussion-Podcast-Folge besprechen Noah, Lea und ich mal die Frage, wie wir den Kulturbetrieb wieder ins Laufen bekommen, wenn das alles wieder normal wird. Das wird nämlich nicht einfach so gelingen. Und es gibt jetzt natürlich viele Menschen, die sagen, naja, Künstlerinnen und Künstler sind Marktteilnehmer wie alle anderen auch und müssen das einfach selber schaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Kolleginnen und Kollegen von mir geht, aber ich will explizit kein Marktplayer sein. Meine Kunst ist nämlich nur dann Kunst, wenn nicht der erste Gedanke des Schaffensprozesses ist, verkauft sich das? Ist das effizient genug? Stärke ich meine eigene Marke? Das will ich nicht sein. Meine Kunst ist gerade dann wirklich gut, wenn sie eben nicht den Regeln des Marktes unterworfen ist, wenn sie nicht effizient sein muss, wenn sie nicht in erster Linie, ja, betriebswirtschaftliche Prioritäten hat, an die sie sich halten muss. Und der Künstler, die Künstlerin braucht eben kein Leid, keine Existenzangst, um wirklich kreativ zu sein. Ich hasse dieses Klischee von, ja, Künstlerinnen und Künstler müssen doch leiden, müssen doch irgendwie arm sein, müssen doch irgendwie Existenzangst haben. Nein, ich habe keinen Bock auf Existenzangst. Meine Kunst ist dann gut, wenn sie frei ist, wenn ich nicht noch, weiß ich nicht, 2-3 Stunden am Tag überlegen muss, wie komme ich durch den nächsten Monat. Und gerade deswegen habe ich eine Idee, die ich groß machen will. Wir brauchen, um den Kulturbetrieb wieder ins Laufen zu bekommen, um nicht noch mehr Künstlerinnen und Künstler, vor allem kleine Künstlerinnen und Künstler zu verlieren, Kulturgutscheine. Wir brauchen Kulturvoucher. Wie stelle ich mir das vor? Am Ende der Pandemie, wenn es wieder anläuft, wenn der Kulturbetrieb wieder ins Laufen gebracht werden soll, zahlen wir 50 bis 100 Euro, über den Betrag können wir uns streiten, an jede Person in Deutschland aus, als Kulturgutschein. Und dieser Kulturgutschein darf ausschließlich in Kulturstätten für Kunst und Kultur eingelöst werden. Theater, Poetry Slams, was auch immer, Lesung, keine Ahnung, Oper, Ballett, was auch immer den Leuten gefällt. Das Ding ist auch finanzierbar, davon bin ich überzeugt. Ich lasse mich da aber gerne auch belehren von Menschen. Aber das darf man in der Pandemie dann auch nochmal sagen. Die Frage ist eben schon lange nicht mehr, wo wir das Geld hernehmen, denn der Staat hat das Monopol über den Gelddruck. Die Frage ist eher, wie viel Geld verträgt der Markt? Darüber können wir uns gerne streiten, ich bin gespannt. Aber ich will es nochmal bekräftigen, ich will mit meiner Kunst kein Marktteilnehmer sein.
Ja, das würde ich auch nur zum Teil unterschreiben, denn er sagt immer wieder ausschließlich oder in erster Linie. Ja, da hat er recht. Aber selbstverständlich gehen Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Kunst auch auf den Markt. Also Helene Fischer singt auch nicht für ein nettes Wort. Das ist noch auch unbestreitbar, eine Künstlerin. Schauspieler gehen auf die Bühne, doch natürlich in der Hoffnung, dass die Vorstellung ausverkauft ist. Dafür musst du dir Karten kaufen. Man ist wahrscheinlich nicht in erster Linie. Kunst und Kultur ist kein Produkt, was am Fließband hergestellt wird, in industrieller Fertigung und dann in die Regale geräumt wird. Das ist richtig. Aber wenn ich von meiner Kunst leben möchte, ich kann ja nicht die Erwartungshaltung haben, der Steuerzahler finanziert mich mein Leben lang, damit ich als Künstler mich verwirklichen kann. Also ich hoffe nicht, dass Leute diesen Gedanken hegen, das wäre auch dem Steuerzahler nicht zumutbar. Aber man tritt mit seiner Kunst auch auf dem Kunstmarkt auf. Ob darstellende Künste, bildende Künste, ist jetzt eine zweite Frage. Kulturgutschein, das gleiche Problem wie bei den Einkaufsgutscheinen, an die mal gedacht worden ist. Es ist mit der Streudose. Du triffst alle, auch die, die es überhaupt nicht brauchen. Und da stellt sich eben die Universalfrage vieler Politiker, ist das Geld wirklich richtig verteilt, wenn auch Leute einen Gutschein bekommen, die möglicherweise gar nicht interessiert sind? Beim Lebensmittelgutschein ist das was anderes, das brauchen wir alle. Aber viele werden sagen, so, wer kauft mir jetzt diesen Gutschein ab? Ich habe lieber Geld in der Hand, um dafür was anderes kaufen zu können. Dann triffst du diejenigen, die es wirtschaftlich überhaupt nicht nötig haben. In einem Punkt hat der junge Mann völlig recht. Das wird nicht sofort wieder anspringen. Das wird eine Zeit lang dauern, weil ja auch viele unsicher sind.
Das glaube ich auch. Also grundsätzlich muss ich sagen, als ich das gesehen habe, die Idee an sich von diesem Kulturgutschein finde ich total gut. Und ja,
ist schon die Idee gewesen, Reisegutscheine, Einkaufsgutscheine, wie kurble ich die Branchen an?
Ja gut, klar. Das, wo mein Gedanke so ein bisschen hängen geblieben ist, trifft es dann wirklich die richtigen? Oder wo macht man eine Abgrenzung? Ist es dann wirklich, werden die Gutscheine für Kleinkünstler, für kleine Bühnen eingesetzt oder werden die dann doch eher für die Helene Fischer Shows genutzt? Ne? Das ist dann immer die Frage.
Ja, man kann ja den Leuten nicht vorschreiben, ob sie Schwanensee sich angucken oder zum Rammstein-Konzert gehen.
Ja, und es ist ja irgendwie alles unter Kunst und Kultur einzuordnen.
Jetzt schon diese Abgrenzung ist schwer.
Ja, mir fällt schon die Abgrenzung zwischen Kunst und Kultur schwer.
Ich möchte nicht derjenige sein, der sich hinsetzt und sagt, das ist Kunst und das ist keine Kunst. Also, nee, danke. Damit kannst du dich nur ins Fettnäpfchen begeben. Ja.
Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, Sie stimmen insofern zu, dass es halt irgendwie wieder angekurbelt werden muss und dass es halt irgendwie langsam anlaufen wird. Was glauben Sie denn, ist die Perspektive? Also für Kunst und Kultur jetzt nur in dem...
Ganz generell, das gilt ja jetzt nicht nur für Kunst und Kultur, das ist ja nur pars pro toto, also ein Teil des Ganzen. Im Moment höre ich jeden Tag den Satz, wenn der Impfstoff wieder da ist oder wenn der Impfstoff da ist, ja und dann? Ja, glaubt denn irgendeiner, dass damit das Thema Covid sich erledigt hätte? Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange hält ein Impfstoff? Verhindert er die Infektion oder verhindert er schwere Verläufe, was ja auch schon ein Segen wäre? Verhindert der Impfstoff und welcher Impfstoff, dass ich andere anstecken kann? Das weiß ich doch jetzt alles noch gar nicht. Die Frage kann kein Mensch beantworten. Und das, also die objektive Lage, welche Wirkung hat der Impfstoff, selbst wenn wir diese Frage beantworten können, bleibt eine weitere Unsicherheit. Die Leute sagen, Moment, unter welchen Bedingungen darf ich ins Theater gehen? Ich habe an der Premiere eines Köln-Musicals, was übrigens großartig war, teilgenommen. Die hatten ein Hygienekonzept, also im Volkstheater, Rudersplatz, früher Millewitsch-Theater, da hätte jeder OP-Saal im Krankenhaus gestaunt, also ganz ausgeklügelt. Selbstverständlich Maske. Ja, die Premiere war die erste und die letzte Vorstellung. Es ist der Laden wieder ganz zu, obwohl ich der festen Überzeugung bin, da konntest du dich überhaupt nicht anstecken. So viel Platz war links und rechts und also mit Maske, mit allem Hygiene, was man sich alles vorstellen kann, hat nichts geholfen. Das heißt, viele werden sich überlegen, wie viel kommen, gehe ich jetzt dahin, muss ich da eine Maske tragen, ja oder nein, halten sich, wenn ich mich dran halte, auch alle anderen an die Abstands- und Hygieneregeln. Und wenn dann die Antwort lautet, nee, dann bleiben die Leute zu Hause, Gutschein hin, Gutschein her. Wer hat denn Lust, in den Urlaub zu fahren, wenn es schon beginnt, dass du im Flieger eine Maske tragen musst? Am Urlaubsort selber ist vielleicht, das ist ja nicht unser Recht, das ist das Recht der Urlaubsländer, sind vielleicht alle Unterhaltungseinrichtungen und Restaurants geschlossen. Dann geh mal durch eine Straße, wo kein Laden auffällt. Ist auch nicht lustig, auch nicht schöner Urlaub, wo du nicht mal die Klinke runterdrücken und was trinken kannst, ja, oder keine Abendveranstaltungen. Also diese mentale Sache, die mentale Einstellung zu Urlaub, zu Freizeit, Besuch, Sportveranstaltungen, das wird bleiben. Mhm. Also jetzt nicht jahrelang, aber bestimmt im nächsten Jahr noch.
Davon gehe ich auch. Also ich kann jetzt aus dem ersten Lockdown oder von dem ersten Lockdown sprechen, wo wir knapp 2 Monate zu hatten. Und dann wieder hier kamen die Leute das erste Mal wieder hier hin. Das war schon ein komisches Gefühl. Genau, im Mai ging es dann. Ja, im Mai ging es dann wieder los, Mitte Mai. Und also wir sitzen ja auch im Tanzsaal, wir haben den Boden abgeklebt, jedes Tanzpaar, die normalerweise ja auch dann aus einem Haushalt kommen, haben irgendwie nur so ihre einzelne Parzelle mit viel Abstand zwischen den einzelnen Paaren. Ich glaube auch, dass hier zum Beispiel die Gefahr, sich anzustecken, ziemlich klein ist. Wir hatten auch gar keinen aktiven Fall, zumindest keinen, von dem wir wissen. Und trotzdem gibt es ja die schwarzen Schafe. Glauben Sie, dass man die Situation insgesamt so ein bisschen bekämpfen kann, indem man mehr kontrolliert und die schwarzen Schafe so ein bisschen...
Das Problem bei den schwarzen Schafen ist, dass sie ja kein Schild tragen. Ich bin ein schwarzes Schaf. Man kann sie antreffen, zum Beispiel bei den sogenannten Querdenker-Demonstrationen, wenn jemand in der Öffentlichkeit keine Maske trägt, keinen Abstand einhält. Das sieht man. Man kann Polizei, Ordnungsbehörde, Bußgeldverfahren einleiten, aber im privaten Raum, Leute, lassen wir die Kirche im Dorf lassen. Wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Du kannst doch nicht vor jede Tür einen Polizisten oder einen Ordnungsamtsmitarbeiter stellen. Und was sich hinter verschlossenen Türen abspielt,
ja, ich meinte auch
siehst du sowieso nicht.
Gut, klar, ne, das möchte ich auch gar nicht, aber ich meine jetzt in Bezug auf zum Beispiel Gastronomie. Also ich kenne viele Gastronomen, die sich da 1a an jede Regel gehalten hat.
Ja, was ich nicht verstehen kann, ist, wir zertifizieren doch sonst alles. Es gibt doch kaum was nicht zertifiziert geprüft wird, mit Stempel versehen wird. Warum sagen wir nicht, wer einen bestimmten hohen Hygienestandard einhält, sich auch dann regelmäßig kontrollieren lässt, also nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Quartal, der darf offen halten. Und wer das nicht tut, der kann nicht erwarten, dass er genauso behandelt wird wie diejenigen mit einem überzeugenden Hygienekonzept. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Diskotheken, Clubs, Kneipen, Barbetriebe, da gehört Nähe zum Geschäftskonzept. Mhm. Aber das ist doch nicht bei Restaurants mit Sitzplätzen vergleichbar, die auch teilweise jetzt schon Plexiglasscheiben haben. Wenn du jetzt in die Porzellanabteilung willst, musst du dir sofort eine Maske anziehen. Ja? Das ist doch was ganz anderes als eine Diskothek, wo 1000 Leute auf 10 Quadratmeter.
Also ich habe tatsächlich, auch wenn ich jetzt durch Köln gehe zum Beispiel, da sehe ich das Risiko viel größer als in den Restaurants, in die ich jetzt gegangen bin zum Beispiel.
Sie dürfen sich nur nicht alleine nachts in ein Hotelzimmer legen.
Ja, das geht genau. Nicht. Das ist selbstverständlich verboten. Ja, das ist, ja.
So wie die berühmte griechische Taxiregelung. Ja? Darf ja jeder Taxifahrer nur einen Fahrgast mitnehmen. Also das Ehepaar muss sich dann zwei Taxen nehmen, die sind 24 Stunden, sind die 23 Stunden zusammen. Nur in der einen Stunde Taxifahrt müssen sich zwei Wagen nehmen.
Ja, ich glaube,
die Idee musst du erst bekommen.
Ja, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen das Unverständnis bei vielen für die aktuellen Maßnahmen, ne? Weil es so an manchen Stellen dann so ein bisschen ja aus der Luft gegriffen wirkt. Also ich zum Beispiel selber verstehe auch nicht, warum jetzt zum Beispiel Friseure offen bleiben dürfen. Also das brauche ich jetzt gerade einfach nicht unbedingt, und ich habe, und das ist ja, da kann man ja keinen Abstand halten.
Bei meinem dritten gescheiterten Versuch mit dem Langhaarschneider des Rasierapparats war ich froh, dass die Friseure wieder aufgemacht
haben. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber da fehlt mir halt irgendwie die Verhältnismäßigkeit. Also wie gesagt, wenn ich in Köln über die Einkaufsstraße gehe, das ist schlimmer als in jedem Restaurant, in dem ich war. Also, und vor allen Dingen, da wurde ja auch viel investiert, und ja, wenn wir jetzt an die Kneipen denken, an die Clubs, an die ja, Gastronomie, wo halt die Nähe wirklich dazugehört zum Geschäftsmodell. Was glauben Sie denn, ist da die Perspektive? Oder
ja, doch, ja, nach dem neuen Gesetz, Infektionsschutzgesetz, was gerade verabschiedet worden ist, können ja diese Verordnungen nur für 4 Wochen gelten. Jetzt haben die sich schon geeinigt, der Bund und die Länder zuständig, ist übrigens nicht der Bund, sondern zuständig sind die 16 Bundesländer. Denn es ist nicht Bevölkerungsschutz, es ist Katastrophenschutz. Bevölkerungsschutz ist Sache des Bundes, Katastrophenschutz ist Sache der Länder. Covid-19 ist eine Naturkatastrophe, und deswegen sind die Länder zuständig. So, das war jetzt der Teil der Belehrung. Unnötig, aber nur mal darauf hinweisen. Und wenn die 16 Bundesländer sich geeinigt haben, dann war es jetzt nicht, weil man jetzt schon Regelungen trifft oder nicht Regelungen treffen möchte bis Februar, März, sondern weil die Verordnung immer nur 4 Wochen gilt. Und jetzt 10. Januar, also wenn mir einer sagt, am 11. sieht die Welt anders aus, ich glaube daran nicht. Ich glaube eher an den März als an den 11. Januar.
Glauben Sie an den 11. im 11. 2021?
Ja.
Also dass es da dann wieder karnevalsmäßig im Rheinland rund geht?
Also da bin ich optimistisch. Vielleicht nicht so, wie wir es kennen, vielleicht in etwas kleinerer Form. Das hängt aber jetzt entscheidend davon ab, wie wir den Herbst erleben. Wir haben es ja jetzt gehabt, dass wir im Frühjahr, Mai, Juni einen deutlichen Rückgang hatten, dann Stagnation auf niedrigem Niveau, und im September, Oktober schossen die Zahlen doch deutlich nach oben. Jetzt ist die Kurve wieder etwas abgeflacht, jetzt geht es sogar wieder nach unten. Wenn wir die gleiche Entwicklung haben nächstes Jahr, dann wird es schwierig mit dem 11. im 11. Aber wir werden ja bis dahin doch hoffentlich Millionen geimpft haben. Wenn die Impfung die erhoffte Wirkung hat, dann ist das durchaus möglich.
Wenn wir jetzt nochmal auf Sie persönlich zu sprechen kommen, was für Kunst und Kultur konsumieren Sie denn oder haben Sie konsumiert bis März?
Also ich bin ein ausgesprochen seltener Theaterbesucher, aber nicht, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich in der Regel abends unterwegs bin. Außerhalb von Corona habe ich gut 300 Veranstaltungen pro Jahr. Wenn Sie jetzt mal die Sonntage abziehen, da bleibt nicht mehr viel übrig für Kunst und Kultur. Gut, manche Veranstaltungen sind auch vormittags oder nachmittags, aber von 7 Abenden sind 5 oder 6 durch politische Veranstaltungen belegt. Wenn ich mal die Freude habe, dann gehe ich sehr, sehr gerne in Konzert. Ich kann mich noch an ein tolles Konzert erinnern, Phil Collins, das noch nicht lange her in der Lanxess Arena in Köln. Das war eines der besten Konzerte, die ich in meinem Leben besucht habe. Ich gehe auch gerne in ein Musical, und wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich auch gerne in die Oper. Wobei, die schönsten Geschichten schreibt das Leben, das kannst du ja gar nicht erfinden. Ich war mal in Wien in der Oper Also jetzt nicht zum Opernball, da waren wir auch mal, aber das ist jetzt nicht mein Ding, da gehe ich lieber in Köln zur Prinzenproklamation. Jedenfalls La Bohème mit ganz großer Besetzung. Ich glaube, Placido Domingo hat gesungen, sündhaft teure Karten. Ich bin im ersten Akt schon eingeschlafen. Das sind so die Momente, wo alle anderen sagen, das kann jetzt aber nicht wahr sein.
Ja,
ja, aber ich habe selten so gut geschlafen.
Ja, Sie haben es gesagt, die besten Geschichten schreiben das Leben. Freuen Sie sich schon mal wieder zum FC ins Stadion zu gehen?
Ja, also jeder Fußballfan, der weiß doch, dass Fußball ein Sport ist, bei dem du mit leben, bei dem du mit leiden musst. Natürlich gucke ich auch Sky und natürlich gucke ich die Spiele im Fernsehen. Ist auch für mich mal interessant, wenn ich hören kann, was so von der Seite aus reingerufen wird im vollbesetzten Stadion, bekommst du das ja gar nicht mit. Mich würde wirklich auch mal interessieren, ob die Spieler alles mitbekommen, was da reingerufen wird. Wie dem auch sei, nein, gerade in Köln, dann noch in Dortmund, Schalke, Mönchengladbach, Frankfurt, dann wird es schon dünn. Das lebt ja auch von der Atmosphäre der Fans. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Spiel in England gesehen. Mutterland des Fußballs. Chelsea gegen, was weiß ich, ganz andere Atmosphäre. Die haben gar nicht diese Fankultur wie wir, obwohl jeder sagt, England, ja, wird den Fußball erfunden. Ja, aber diese Gesänge, ganz kleine Gruppen und nicht wie bei uns im Kölner Stadion, dass 50.000 minus Auswärtsfans das Vereinslied unfallfrei mitsingen. Nicht nur den Refrain, sondern alle Strophen. Ja, wo gibt es denn sowas? Die Engländer haben da eher Konzertpublikum. Mhm. Ja, die betrachten das als künstlerisch wertvolle Darbietung, klatschen dann auch, ja, aber nicht, dass wir wie die Südkurve dann aus der Fassung geraten.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, auch aus Barcelona, wo man eigentlich erwartet, eine ganz andere Stimmung herrscht.
Das ist ja unfassbar, da kommen ja doch viele Menschen aus England am Wochenende. Mit dem Flugzeug nach Deutschland und gucken sie Spiele an.
Möchten nur diese Stimmung.
Und wegen der Stimmung. Guter Sport wird auch auf der Insel geboten, aber die lieben diese Stimmung. Mhm. Als der FC vor 2-3 Jahren, ich glaube, in Arsenal war es, gespielt hat, in der Euroleague, Peter Stöger war noch der Trainer, hat eine große englische Zeitung geschrieben, die Kölner haben uns den Fußball zurückgebracht. Mhm. Wegen der Emotionalität der Fans.
Ja, da ein sehr guter Freund von mir war da tatsächlich auch in London bei dem Spiel und hat da auch erzählt, das war wohl nur beeindruckend, was die Kölner Fans da abgeliefert haben. Ich bin selber auch FC-Fan, ich freue mich auch wieder aufs Stadion. Also die schönste Stadionerfahrung war aber in Dortmund. Also da war ich mit meinem besten Kumpel im Grunde im Dortmunder Block und wir saßen ganz oben in diesem Riesenstadion. Also das war beeindruckend und da hat man bei jedem Fan gesagt, obwohl es nicht der eigene war, irgendwie Gänsehaut bekommen. Das war echt super, super schön. Also da freue ich mich auch wieder drauf, aber es ist irgendwie auch surreal. Also ich kann mir das jetzt gerade noch nicht vorstellen. Wenn man
ja, völlig richtig, es ist surreal, gerade weil das natürlich extrem ist. Wenn wir jetzt statt 50.000 15.000 hätten, dann wäre es ja gar nicht so surreal, aber brechend voll und ganz leer. Das ist natürlich wirklich ein erheblicher Unterschied.
Aber auch da glaube ich tatsächlich dran, dass es eine Übergangsphase geben wird. Wir hatten jetzt ja schon wieder wenig Fans im Stadion.
Genau. Ich kann mich erinnern, Lauterbach und andere, die ja dann gerne Katastrophen herbeireden, geht alles schief, wird nicht durchhalten und unverantwortlich von der DFL, alles Blödsinn. Das Hygienekonzept der DFL war Vorbild für viele europäische Ligen. Und zu glauben, wir machen jetzt mal mit der Bundesliga eine Pause. Die Jungs ruhen sich jetzt mal 2 Jahre aus. Die sind sowieso zu sehr beansprucht. Kein Wettbewerb mehr. Und nach 2 Jahren fangen wir wieder an, so wie wir aufgehört haben. Es ist also jenseits jeder Lebenswirklichkeit. Natürlich sind die Fußballvereine, werden ja auch in Rechtsform von Kapitalgesellschaften geführt, große Wirtschaftsunternehmen, wo Tausende von Arbeitsplätzen dranhängen.
Ja, und ich meine, die wirtschaften ja auch und haben ja auch das Jahr damit geplant, mit den Zuschauereinnahmen und ich glaube, das ist, oder auch mit den Fernsehgeldern und allem drum und dran.
Ja, die Zuschauereinnahmen sind ja nicht der größte Brocken.
Ja,
15-20% des Etats, aber da hängt ja unglaublich viel dran und deswegen war es wichtig, dass der Spielbetrieb wieder nach Maßgabe der Hygieneregeln des DFL aufgenommen werden konnte.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt aufgrund der fehlenden Zuschauer die Leute dann auch zum Beispiel weniger Trikots kaufen. Weil, Also ich kaufe mir mein Trikot immer am liebsten, wenn ich danach damit ins Stadion gehen kann. Ja, und da glaube ich, dass da einfach dann der Rattenschwanz länger ist, als man das im ersten Moment
sieht. Auch das ganze Catering, was da dranhängt, Security, was da dranhängt. Ja.
Jawohl. Dann haben wir es im Grunde auch schon geschafft. Ich habe eine letzte Frage an Sie, bevor Sie die letzten Worte haben können. Wie viele Interviews haben Sie in Ihrem Leben geführt?
Keine Ahnung. Zigtausend.
Das habe ich mir gedacht. Bei mir war es jetzt heute das vierte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren. Sie dürfen die letzten Worte haben, falls Sie noch irgendwas loswerden möchten. Und
Nein, so schwer wie die Zeiten jetzt sind. Und die Pandemie trifft ja Menschen ganz unterschiedlich. Emotional, gesundheitlich, wirtschaftlich, nie die Hoffnung aufgeben. Wir sollten mal einen Moment innehalten und froh und dankbar sein, dass wir in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt liegt. Klammer auf, ich bin Kassenpatient, Klammer zu, kein Privatpatient. Und ich weiß, nichts ist bei uns perfekt, aber vergleichen wir mal unser Gesundheitssystem mit den Gesundheitssystemen in anderen Ländern, dann sollten wir gerade in dieser Zeit dankbar sein, auch denen, die in diesem System arbeiten.